Also ein herzlich willkommen auch von mir hier vorne. Ich freue mich, dass ich wieder mal in Spremberg sein kann. Es ist ja für mich immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Hab ja viele Jahre hier gearbeitet und bin wirklich gern immer mal in Spremberg und auch heute. Also schönen Dank für die Einladung. Thema des heutigen Nachmittags: Du bist ein Gott, der mich sieht. Macht dir dieser Satz Angst oder freust du dich darüber? Welche Gefühle löst das bei dir aus? Und das hängt einfach immer ganz stark davon ab, welche Erfahrungen ich mit Kirche, mit Bibel, mit Christsein und mit Gott gemacht habe. Dieser Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, ist niemals ganz gefühlsneutral. Für jemanden, der immer angesehen und angehimmelt wurde, warum auch immer, kann diese Botschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Er hört das einfach als Bestätigung dessen, was er sowieso immer schon über sich dachte und geglaubt hat. Aber für jemanden, der immer übersehen wurde, für den sich niemand interessiert hat, kann dieser Satz, Gott sieht mich, ein ganz tiefer Trost sein. Oder für jemand anders, der sich unverstanden und falsch beurteilt fühlt, ist die Botschaft, Gott sieht mich, Gott wird mich einmal gerecht beurteilen, ein ganz großes Glück. Oder jemand, der im Leben immer übersehen wurde und nicht wahrgenommen wurde, freut sich darüber, dass da jemand ist, der mich sieht. Aber es gibt auch Menschen, für die dieser Satz eine vergiftete Kindheitserinnerung ist. Wem immer gedroht wurde, da gibt's einen Gott, der sieht dich, pass bloß auf, was du tust. Der verbindet vielleicht mehr Unbehagen damit und denkt, oh, kriegt da Gänsehaut, da ist jemand, der sieht alles, was ich mache, oh. Das kommt immer ganz drauf an, welche Erfahrung ich mit diesem Satz gemacht habe. Ne? Manch einer kennt vielleicht noch dieses Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Manch einer konnte das gar nicht singen, weil einfach diese Gänsehaut einfach sich aufstellt, dachte, nee, das will ich nicht. Und für jemanden, der sagt, oh Mensch, das ist doch toll, da gibt's jemanden, der mich sieht, der ist ganz unbefangen damit. Und genau das beabsichtigt Gott. Gott sieht uns an. Und er sucht dich, er sucht mich. Gott sucht uns und er sucht Vertrauen zu mir. Ja, Christsein ist das Vertrauen zu Gott und auch das Reden und die Kommunikation mit ihm. Und das kenne ich einfach auch als eigene Erfahrung. Ich bin die jüngste von 4 Geschwistern und einfach immer unter Erwachsenen aufgewachsen, groß geworden. Ne? Da war ich immer so als kleiner Zwerg und da gab es 3 große Geschwister, Mama und Papa, und die unterhielten sich ganz nett. Und ich als Kleine habe dann immer so von unten nach oben geguckt und dachte, so richtig gesehen wäre ich hier aber nicht. Und musste dann ein bisschen nachhelfen, ne, dass ich dann auch mal gesehen wurde. Aber ja, und das hat aber viele Jahre auch was gemacht mit mir. Also das war ja von keinem böse gemeint, dass ich mich einfach übersehen gefühlt habe. Aber auch am Selbstvertrauen einfach was ausgelöst. Und das kam erst später, als ich dann so Christ wurde und zum Glauben kam und wusste, Mensch, da gibt's ja jemand, dem ist egal, ob du stark bist oder schwach bist oder wie es dir gerade geht, der sieht dich einfach und liebt dich, wie du bist. Das fand ich schon ganz schön cool. Aber das hat eine Weile gedauert, bis ich das da auch genug Selbstvertrauen gesammelt habe, um zu sagen, ja, da gibt's jemand, der sieht mich, wie ich bin. Egal, wie ich bin und wer ich bin. Mit allen Ecken und Kanten und Höhen und Tiefen. Und das war für mich, also ist dieser Satz immer auch schön, da gibt's jemand, der nimmt dich wahr. Und das habt ihr auch so erlebt, Karin und Jürgen. Da gab's jemand, der euch gefunden hat. Also ich fand das sehr berührend, was ihr so erzählt habt. Und ist das auch was Schönes, wenn man das so persönlich erleben kann, ne? Dass da jemand ist, der uns gnädig ansieht. Ja, deshalb ist genau dieser Satz für mich Balsam für die Seele. Und ich habe da auch in der Bibel mal geguckt, was da so dazu drin steht. Und da gibt es eine ganz bekannte Stelle, wo die Hagar diesen Satz sagt. Die ist ja nicht unbekannt, aber ich lese die Geschichte einfach nochmal vor von Abraham und Sarai. Sie konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde tatsächlich schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es doch, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ach, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin, ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat: Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Welch spannende Geschichte einer Ausländerin, der ägyptischen Magd Hagar und ihrer Herrin Sarah. Gott hatte Sarai und Abraham versprochen, dass sie so viele Nachkommen kriegen wie Sterne am Himmel. Und es geschah nichts. Sie wurde einfach nicht schwanger. 10 Jahre nach dem Versprechen wurde sie ungeduldig. Ja, wie nur zu verständlich. Da griff Sarai selbst ins Geschehen ein und bediente sich einer sehr menschlichen Methode. Sie schickte die Magd Hagar zu Abraham. Er sollte sie als Nebenfrau nehmen und mit ihr Kinder bekommen. Und als sie dann wirklich schwanger wurde, war Sarai neidisch und eifersüchtig auf Hagar und schikanierte sie, bis Hagar es nicht mehr ertragen konnte und in die Wüste floh. Schlimmer hätte es Hagar eigentlich nicht treffen können. Aber genau in dieser verzweifelten Situation greift Gott ein. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Darüber erstaunt Gott kümmert sich um eine davongelaufene Sklavin. Dabei gehört sie nicht einmal zur Sippe von Abraham. Sie war Ägypterin und wahrscheinlich hat sie in ihrer Kindheit und in ihrer Jugendzeit auch ägyptische Götter verehrt. Jedenfalls nicht den Gott Jahwes, dem Abraham dienen wollte. Diesen Gott lernte sie tatsächlich erst in dieser Situation kennen. Dort in der Wüste begegnete ihr der Gott Abrahams und er spricht sie sogar mit Namen an und redet mit ihr. Er sah ihr Elend und holte sie dort ab, wo sie Hilfe brauchte und einfach allein nicht mehr weiter wusste. Und dieser Gott machte ihr Mut und verspricht ihr viele Nachkommen. Er segnete sie, aber er schickt sie zurück zu Abraham. Das ist erstaunlich. Sie erkennt ihn als den Gott an, der sie ansieht. Aber er sagt nicht: Oh, jetzt geh woanders hin, wo es dir besser geht, sondern er schickt sie einfach da zurück, wo sie hergekommen ist. Und es ist wie ein Glaubensbekenntnis der Sklavin, der von Hagar. Sie gab dem Gott, der mit ihr geredet hat, den Namen: Der Gott, der mich anschaut. Gott suchte und fand sie. Und er sah sie gnädig mit liebenden Augen an. Er versorgte sie mit Wasser, mit den ganz alltäglichen Dingen, die man als Mensch braucht. Und Hagar ging tatsächlich zurück zu Sarah. In dem Wissen, ich bin nicht allein, sondern dieser Gott, der mir in der Wüste begegnet ist, der hilft mir. Und da muss sie auch Demütigungen ertragen. Sie wusste ja nicht, was sie dann erwartet, ne? Also, das war ja nun nicht unbedingt gleich besser, aber sie wusste, sie ist nicht alleine. Da gibt's jemand, der mich sieht, der mich begleitet. Und da hatte sie einfach die Kraft, das zu ertragen. Und ja, sie wusste einfach, dass Gott in ihrer Not da ist und ihr hilft. Er befreit uns nicht immer von Nöten und von Schwierigkeiten oder er, erlässt sie uns nicht, aber er hilft da genau durch oder über diese Schwierigkeiten hinweg. Und das ist tröstlich. Ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament fiel mir ein, als der Richter Samuel den Auftrag von Gott bekommt, im Hause Isai nach einem neuen König zu suchen. 7 Söhne ließ Samuel sich zeigen. Große, stattliche Männer mit gutem Aussehen. Aber alle waren sie nicht die Richtigen. Dann fragt Samuel den Vater, ob es da nicht noch einen Sohn gibt. Na ja, den kleinen David, den gibt's. Der ist draußen bei den Schafen. Aber der wird's ja wohl nicht sein. Den hat Isai gar nicht holen lassen. Dieser Kleine, ne, der wird's jedenfalls nicht sein. Aber Samuel wollte genau diesen David sehen. Und genau der ist es. Der Jüngste, der von den Großen und auch vom Vater vielleicht gar nicht so genau wahrgenommen wurde. Den will Gott als neuen König haben. Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an, heißt es im 1. Samuel 16. Und so salbte Samuel David zum König, und da kam der Geist des Herrn, heißt es, über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Auch eine ganz besondere Begebenheit, ne? Dass Gott nicht das sieht, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an. Und er urteilt nicht nach Äußerlichkeiten. Wie beurteilen wir Menschen? Auch nach Äußerem, oder machen wir uns die Mühe, genauer hinzuschauen, um innere Werte zu erkennen? Und auch wenn du gar nicht stark und selbstbewusst aussiehst oder wirkst, wenn du aber in deinem Herzen Jesus glaubst und ihm vor diesem großen Gott vertraust und alle Hilfe von ihm erwartest, kann Gott auch durch dich Großes vollbringen. Und David hat Großes vollbracht als König. Es lief nicht alles nur glatt im Leben von David. Da gab es Höhen und Tiefen, das wissen wir alle. Und er musste viele Prüfungen bestehen und durch schwere Zeiten gehen. Aber er hat an Gott festgehalten und ihm vertraut. Und das Gleiche gilt auch uns. Es ist nicht alles leicht. Es kann schwierig werden. Aber mit Gott an der Seite ist vieles machbar. Das hat Hagar erlebt, das hat David erlebt. Und das dürfen wir, jeder von uns, auch erleben. Und da fällt mir noch aus dem Neuen Testament die Maria ein, dieses junge Mädchen, die mit Josef verlobt war. Auch sie sieht Gott gnädig an und hat sie erwählt, den Retter der Welt zu gebären und seine Mutter zu werden. Das lesen wir im Lukas 1, 27 und 28. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef. Vom Hause David. Das war die Jungfrau, die hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Welch wunderbare Zusage er gibt. So lesen wir noch im Lukas 1, Vers 50, seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Das hat die Maria erlebt, ja, und dieser Vers gilt auch uns. Diese Zusage können auch wir für uns in Anspruch nehmen. Oder da fällt mir der Zachäus ein, der klein war und gern Jesus sehen wollte. Und was macht er? Er klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen, weil er in der Menge einfach sonst untergegangen wäre und aber auch eine Menge auf dem Kerbholz hatte. Als Jesus dann in die Stadt kam, war er umringt von einer großen Menge von Menschen. Und doch bleibt er genau unter dem Baum stehen, wo der Zachäus drauf saß. Und sagt nicht, komm mal runter, mein Bürschchen, ich werde dir mal den Kopf waschen und dir mal sagen, was Sache ist. Sondern er schaut zu ihm auf und sagt, Zachäus, komm runter, ich will heute in deinem Haus einkehren. Also nicht von oben herab, ne, oder so mit dem Daumen richtig oben drauf gedrückt, sondern er schaut zu ihm auf und sagt, Zachäus, komm runter. Also mit einer Würde und mit einer Achtung begegnet er ihm. Sehr erstaunlich. Und da kommt der Zachäus ganz schnell runter vom Baum, und weil Jesus bei ihm einkehren möchte. Das fromme Volk war entsetzt und enttäuscht. Warum sieht er nun gerade diesen Zachäus? Der weiß wohl gar nicht, was das für ein Bürschchen ist, der so viele Menschen betrogen hat. Und die ganzen frommen, ehrwürdigen Leute, die sich vielleicht gefreut hatten, dass Jesus zu ihnen einkehrt, die beachtet er gar nicht. Er sieht den Zachäus und möchte ihn und seine Familie verändern durch die Begegnung. Und damit Zachäus sich neu orientieren kann, muss Jesus zu ihm kommen, dort sein, wo er wohnt. Na, er holt auch ihn dort ab, wo er zu Hause ist. Da, wo die Botschaft Jesu im Herzen eines Menschen Raum gewinnt, ändert sich das Leben. Wir wollen dann einfach nicht mehr weitermachen wie bisher. Und das hat auch Zachäus Leben vollkommen umgekrempelt. Er hat dann das, was er den anderen weggenommen hat, vielfältig zurückgegeben und die Armen beschenkt und wollte das alles wieder gut machen. Welch krasse Veränderung im Leben von Zachäus. Ja, du siehst mich, das hat Zachäus erfahren. Und das ist der Auftrag Jesu, jene Menschen in den Blick zu nehmen, die ihn suchen. Denn nur wer sucht, kann auch gefunden werden. Jesus sieht die Kranken, die Aussätzigen, die Gelähmten, die Ausgestoßenen, auch die Ehebrecherin, die Pharisäer zu Jesus schleppen. Und die Frau am Jakobsbrunnen, mit der er eigentlich hätte gar nicht reden dürfen, weil sie aus Samarien kam. So könnte man noch viele, viele Beispiele aufzählen, wen Jesus alles sieht in der damaligen Gesellschaft. Aber Jesus hat das auch selber erlebt, ausgestoßen, einsam zu sein und nicht gesehen zu werden. Das wird genau an seiner Leidensgeschichte deutlich. Alle hauen ab und lassen Jesus allein, als er gefangen genommen wird. Und am Kreuz sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er kann das genau nachempfinden, wie es uns geht, ignoriert zu werden. Ja, deshalb versteht er auch jeden von uns, dem es ähnlich geht. Das sind, finde ich, mutmachende und tolle Beispiele aus der Bibel, wo Menschen, die klein, unscheinbar und gering sind, unbedeutend erscheinen, doch die Jesus sieht und die er gnädig ansieht und die er liebevoll ansieht und barmherzig ansieht. Und ich finde, das, was wir in der Bibel lesen können, gilt ja auch für uns heute. Jesus sieht dich und er sieht mich und er sieht uns mit liebenden Augen eines Vaters an, nicht mit den strafenden Augen eines Richters. Er kennt dich besser als jeder andere. Und weil er uns so genau kennt und unendlich liebt, möchte er uns auch helfen, uns Gutes tun und da vergeben, wo wir Vergebung nötig haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir falsch gehandelt haben. Wir sind ja Menschen, ne, die immer wieder auch schuldig werden. Aber dafür ist Jesus da. Er reicht uns die Hand und sieht uns und vergibt uns. Und ich finde, das macht Mut, weil dieser Vers wirklich nicht nur bestimmten Menschen gilt, sondern jedem Einzelnen von uns. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. So beginnt der Psalm 139. Und weiter heißt es, Herr, du erforschst mich und kennst mich und siehst in mein Herz. Da ist jemand, der sich für mich interessiert, für meine Gedanken, für meine Gefühle, für Träume, die ich habe, aber auch für Visionen und, ja, und ergründet, warum ich mich nach bestimmten Dingen sehne, wovor ich Angst habe und was ich für die Zukunft erhoffe. Da ist jemand, der mich wirklich kennt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen und nur er kann dieses Bedürfnis stillen. Sicher sind wir auch darauf angewiesen, dass Menschen uns sehen, dass wir wahrgenommen werden, anerkannt werden. Aber wenn das nicht in ausreichendem Maße von Menschen passiert, dann wissen wir, da gibt es jemand über uns. Da gibt es Gott, der uns sieht. Deshalb ist es auch einfach ja, toll, dass wir diesem Gott vertrauen dürfen, der uns alle gnädig ansieht. Nicht, weil wir alles richtig machen oder weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil wir seine geliebten Kinder sind, seine Geschöpfe sind. Und er sein Angesicht über uns leuchten lässt, so wie wir es im Segen hören. Dieses Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, ist aber auch gleichzeitig eine Aufgabe für uns. Das, was ich erlebt habe, ne, wo ich sage, oh, ich habe das erlebt, dass Jesus mich sieht, ist auch ein Auftrag, zu gucken, wo braucht jemand meine Hilfe? Wo gibt es neben mir jemand in meiner Familie, in der Gemeinde, im Freundeskreis, jemand, der nicht beachtet wird, der alleine ist, der einsam ist und vielleicht mal ein freundliches Wort braucht oder ein aufmunterndes Wort oder der gerne mal besucht werden möchte? Da fallen uns bestimmt Menschen ein. Deshalb ist es wichtig, aufeinander Acht zu haben. Ja, und diesen Auf, das, was wir selber erlebt haben mit Jesus, auch weiterzugeben. Das finde ich ist damit auch verbunden, dass mir das, wenn ich das so toll erlebt habe, dass ja ich gesehen werde, ich denke auch, Mensch, das muss der andere doch auch erfahren. Und ja, so sind wir Licht und Salz für Jesus. Manchmal durch einfache Gesten, durch ein freundliches Wort oder einen netten Gruß. Vielleicht überlegen wir uns, ja, wo wir nachher vielleicht mal jemand ansprechen oder wo fällt uns jemand ein, der gesehen werden möchte oder einfach übersehen wird. Gott spricht zu uns, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott kennt dich, Gott sieht dich und Gott ruft mich. Und wer das weiß und in seinem Herzen spürt, in seiner Seele spürt, der kann diesen Satz auch mit voller Dankbarkeit mitsprechen. Du bist ein Gott, der mich sieht.